Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz. Wir sind wieder da. Es geht um Cool Jazz.
Es wird wieder cool heute. Es kühlt sich langsam ab. Ich habe jetzt, weil damit ich nicht so einen Kaffee, so eine nervöse Kaffeezuckung kriege, habe ich mir heute jetzt mal so eine schöne Kanne grünen Tee gemacht.
Sehr gut, grünen Tee. Ja. Das entschlackt, glaube ich.
Das entschlackt, genau. Und der kühlt aber auch langsam ab. Es wird cool.
Super.
Erinnerst du dich noch, als ich dir erzählte, dass, wenn man auf Jazz-YouTube unterwegs ist, dass da gerne mal prominente Jazzer irgendwas kommentieren?
Ja, sagtest du, ja.
Genau, jetzt habe ich wieder was gefunden. Und zwar gibt's hier ein Video. Der Account von World of Jazz. Da gibt's ein Video. Art Blakey, Thelonious Monk, Kai Winding. Auch in Teilen der Birds of the Cool Sessions dabei, an der Posaune.
Da hast du irgendwie was Lustiges hintergeschrieben bei den Notizen, die ich gesehen habe. Ja. Möchtest du da vielleicht sagen, was
es damit auf sich hat? Kai Winding ist nämlich Däne und ist dann quasi mit seinen Eltern migriert in die USA, als er so 10, 12 war. Und da habe ich gesagt, das ist ja genauso wie bei Lars Ulrich, dem Schlagzeuger von der Gruppe Metallica. Der ist ja auch Däne und dann in die USA migriert. Und dann, ich habe Kai Winding nie sprechen gehört, aber ich will mir vorstellen, he's talking like yeah. Lars Ulrich. Hey, Miles, can you play that lick again? Hey.
It's a beautiful lick.
Yeah. Beautiful lick. I hate you, Miles. Der absolute Empfehlung, Some Kind of Monster, diese Metallica-Doku. Ja. Wie Lars Ulrich und James Hetfield sich da an den Haaren liegen. Also genau, dieses Video. Blakey, Monk, Winding, Gillespie und Sonny Stitt. Live-Konzert 1971. Gibt's ein Video auf World of Jazz. Jetzt gibt's hier folgenden Kommentar. I have to bust you here. You left only one player's name off the title. Of course it would be the bass player. Smiley, Hand vor den Kopf. Smiley, Zwinker. It's always the case. Give my man, the late L. McKibben, some love. Herzchen.
Wer das geschrieben hat, soll ich jetzt raten?
Ja.
Ron Carter.
Nee. Aber sozusagen der Ron Carter von heute, also der größte lebende Jazzbassist.
Larry Grenadier.
In meinen Augen nicht, aber das kannst du gerne so sehen. In meinen Augen ist das natürlich Christian McBride.
Ah, okay.
Genau. Kommentiert. Christian McBride kommentiert, dass der Bassist wieder nicht genannt wird. Sehr gut. Und daraufhin, alle so, ja, hast recht, Christian, hast recht, ja. Und aber Joe LaFolta 2392 kommentiert, hi Christian, I agree with you. If we quote the stuff, we quote all of them. And the bass player is an important, if not more important than some blowers. As important, sorry. In Germany, we say, ohne Bass keine Spaß. That means no bass, no fun. With guys like you or McKibben, it's even more fun. Thanks for your reaction and success.
Smiley. Ich glaub das.
Schreibt Joel LaFolta, 2392.
Okay.
Also.
Okay. So. Ich dachte, das wäre jetzt so Doldinger gewesen.
Nee, achso, ja, das stimmt. Vielleicht ist das der Account von Doldinger. Aber Joel Affolter, können wir mal, weiß nicht. Also, es ist ja öffentlich, deswegen darf ich das. Joel Affolter hat irgendwie so ResearchGate, studierte Chemie an der Universität Bern. Weiß ich nicht genau. Das müssen wir nochmal recherchieren. Glaube ich aber kein berühmter Jazzmusiker. Das wollte ich dir nur so nochmal kurz erzählen, wenn es um Jazz-YouTube geht.
Ja, ist super. Ja. Es gibt natürlich die Möglichkeit für die Leute, die sagen, ey, was wir hier jede Woche machen, ist mega krass, ist es auch. Wir müssen wahnsinnig viel recherchieren und uns vorbereiten. Und außerdem kostet das, wenn man irgendwie Sachen ins Internet lädt, so dass es überall gehört werden kann. Deswegen gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen bei mir, coffee.com. oder kofi.com, alles in den Shownotes einsehbar, je nachdem, ob ihr mit Apple Pay, Credit Card, PayPal oder sonst unterstützen wollt. Das ist möglich, wie ihr uns auch unterstützen könnt. Natürlich ist Geld immer das Geilste, aber es geht auch anders. Es geht auch anders, wenn ihr gerade nicht so
flüssig.
Wenn ihr nicht so flüssig seid, genau.
Wieder ein Gig auf Hut gespielt und alles im Discounter gelassen.
Ja, also ihr könnt die Folgen zu den bestimmten Themen mit euren Freunden teilen. Also je nachdem, was euch verbindet mit euren Musikerkollegen. Vielleicht sind es die Kinder, da haben wir eine Folge zu. Vielleicht ist es der Cool Jazz, da haben wir jetzt zwei Folgen zu. Vielleicht ist es ECM, das weiß man nicht. Vielleicht ist es das Interesse an Politik. Wir haben das Kanzlerballett.
Ja. Wahl ist vorbei. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Genau, wer auch immer gewonnen hat. auf jeden Fall gibt es da die Möglichkeit, darüber unseren Podcast und unsere Themen natürlich zu verbreiten, indem man einfach mal überlegt, ja, was verbindet mich eigentlich mit meinen Freunden und meinen Kollegen und so. Und hier gibt es eine interessante Folge zu. Schickt sie einfach per per WhatsApp oder per DM, sagt man, glaube ich, direkt zu ihnen. Und dann wird's gehört und ihr könnt euch drüber unterhalten. Wir kriegen Rückmeldungen wieder, haben wieder neuen Stuff, über den wir recherchieren und reden können. Das ist eine super Möglichkeit, uns auch zu unterstützen, inhaltlich und quasi auch redaktionell.
Ja. Absolut richtig. Genau. Wir wollen heute mal wieder ein bisschen weitermachen mit dem Cool Jazz, was wir letzte Woche gemacht haben. Ich bin da so ein bisschen neurotisch, hatte ich das Gefühl, fuck, wenn wir über Cool Jazz reden, dann muss ich irgendwie nochmal den Bogen spannen und da so ein bisschen nochmal die Hinleitung machen. Also ich entschuldige mich dafür meine Akribie, aber Verkürzung ist nicht meine Stärke.
Ja.
Das habe ich von meiner Mutter, die holt auch immer wahnsinnig aus.
Das weiß ich, die war früher meine Deutschlehrerin.
Ja.
Das Buch Der Hauptmann von Köpenick ist ja eigentlich ein sehr dünnes Buch.
Ja.
Das wurde aber viel länger besprochen.
Ja, genau. Ja, das ist wohl so, aber dafür habt ihr jetzt eine ganze Folge bekommen, nur weil ich das so lange ausgebreitet habe und nochmal über Swing reden wollte und über Rassismus. Genau, und jetzt sind wir aber wirklich mal beim Cool Jazz. Nochmal, um euch abzuholen, Initialzündung vom Cool Jazz, weiß ich nicht, ist es wirklich eine Initialzündung? Ich glaube ja nicht, aber auf jeden Fall wirklich ein Meilenstein und sehr einflussreich dann für Folgende sind die Aufnahmen von Miles Davis, Gil Evans und der Capitol Band. Ende der 40er oder ich glaube 1950 sogar die letzte Session. Dann später veröffentlicht Mitte der 50er unter dem Titel Birth of the Cool. Als natürlich das Wort Cool Jazz schon im Umlauf war, hat sich das Capitol-Label gedacht, nennen wir es mal Birth of the Cool.
Ja.
Aber da.
Hat man da eigentlich auch schon die ganze Zeit immer so gesagt, cool, oder ist es dadurch entstanden, also dieser Sprachgebrauch von cool, dieser Inflationäre, den wir bis heute durch die Gegend tragen, das ist ja cool. Cooles Hemd, das du anhast. Cooler Hoodie.
Cool. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das, play it cool. Ja, vielleicht hat man das schon gesagt. Aber man hat auch hot gesagt.
Mm.
Das ist ja, im Deutsch wäre es.
Und hip.
Hip.
Ja.
Hot. Im Deutschen wäre das sowas wie stark. Heiß. Heiß. Ja. Heiße Nummer.
Mir wurde gesagt, nachdem wir letztes Mal hier die Folge gemacht haben, gab es eine Rückmeldung, dass ich mich ja hin und wieder verspielt hätte.
Ja.
Und da halte ich mich an Charlie Parker. Der hat zu Miles nämlich gesagt, wenn du was Falsches spielst, spiel es einfach nochmal und dann nochmal.
Ja.
Und dann glauben die Menschen irgendwann, es war Absicht.
Ja.
Deswegen, wenn ich mich verspiele bei, was hatte ich da zuletzt gespielt?
Donna Lee wahrscheinlich, wie jede Woche.
Donna Lee oder My Funny Valentine, glaube ich. Ja, ich weiß schon, dass wir viele Hörer haben, die das alles wahnsinnig viel besser können und so. Aber wie gesagt, ich würde es jetzt einfach nochmal zwei, dreimal falsch spielen.
Ja.
Und dann nochmal. Und jetzt denkt man, er gehört so.
Ja, stimmt. Die normative Kraft des Faktischen nennt sich das ja. Ja, sehr gut. Finde ich gut. So, ja, aber lass uns über Birth of the Cool reden. Was ist das für eine Platte? Was passiert da? Was passiert da, was es vorher nicht gab oder was es schon mal gab? Was ist jetzt anders als der Bebop?
Ja, wir hatten den Einfluss, den kompositorischen, hochkulturellen Einfluss ja schon bereits erwähnt.
Ja.
Vielleicht sollten wir da auch noch mal kurz hinweisen auf den sogenannten Third Stream, heißt es so?
Ja.
Ich glaube, der genannte Gil Evans, der ja auf das Album großen Einfluss hatte, ist Vertreter dieser Third Stream, ist das richtig?
Ja, also vor allen Dingen, also Third Stream ist so ein bisschen, weiß auch keiner so genau, was das ist. Third Stream meint eigentlich ab den 50er Jahren so eine bisschen intellektuelle Spielweise des Jazz, die vor allen Dingen auch Einflüsse der Klassik oder der klassischen Moderne so einbindet. Schönberg natürlich auch, aber also ich finde, ganz wichtig dafür ist jemand, der auch so ein bisschen so ein Theoretiker war für diese Strömung, der Hornist einiger dieser Sessions, nämlich der deutschstämmige Gunther Schuller.
Ja.
Ich frage mich, also Gunther Schuller taucht wahnsinnig oft auf, wird immer genannt. Ich frage mich so ein bisschen, ob das vielleicht auch so von der deutschen Jazzpresse so ein Fetisch ist.
Nee, also bei Ashley Kahn taucht er auch auf und also das scheint irgendwie schon ein Ding gewesen zu sein.
Ja.
Vielleicht auch kein, wie sehr das jetzt kommerziell irgendwie wichtig gewesen ist, ist ja so ein bisschen egal. Weil das ist ja bei Birth of the Cool auch nicht der Fall gewesen.
Ja.
Aber trotzdem hat es ja irgendwie, wir versuchen ja rauszufinden, wie die Leute überhaupt auf irgendwelche Ideen kommen. Und genau, Gunther Schuller und George Russell ist, glaube ich, auch so
ein. Genau, George Russell. George Russell ist übrigens ein Schwarzer, nochmal, weil wir letztes Mal über Race geredet haben, genau.
Also irgendwie geht es dabei um Klassik, die swingt so ein bisschen. Und deswegen wurde zum Beispiel George Russell der hat zum Beispiel da oft auch gerne Bill Evans eingesetzt, weil der war ja auch klassisch ausgebildeter Pianist und der hat sozusagen beide Welten gut verbinden können für dieses Verständnis von Musik. Also irgendwie war das so ein, genau, dieses Third Stream hat sich, glaube ich, damit auseinandergesetzt mit der Idee, ob man es irgendwie hinkriegt, wirklich so eine Art Jazz-Klassik zu etablieren, so, ne? Irgendwie so eine Mischung daraus.
Genau.
So, deswegen vielleicht auch Third Stream als
der dritte Weg. Da verstehen wir in Deutschland was anderes drunter, googelt das nicht.
Aber, hat auch was mit Race zu tun. Ja.
Spoiler, genau. Aber genau, der dritte Strom. Und das wird uns auch noch öfter begegnen, Third Stream. Also das gab es halt vorher irgendwie, also so Klassik und Jazz, wie gesagt, Paul Whiteman mit seinen Streichern und immer alles ganz lieblich. Artie Shaw, auch immer alles der bisschen so Klassik-Einflüsse. Das ist so ein bisschen, ja, darüber gilt's auch nochmal irgendwie zu reden. Es ist nochmal auf das Thema Race. Für die schwarzen Jazzmusiker, die oft keinen Zugang hatten zu akademischer Ausbildung in der Form wie die Weißen, ist natürlich Jazz etwas, wo man den ureigenen amerikanischen Ausdruck erfinden kann. Während der Euro-Amerikaner ja immer so ein bisschen damit umgehen muss, dass in seiner Peer-Group der Jazz ein bisschen als was Schmuddeliges gilt. Und es deswegen oft so Versuche gibt, da so ein bisschen so das aufzuwerten mit so europäischer Klassik. Ist kein reines weißes Phänomen. Also weil meiner Meinung nach sind die größten oder die erfolgreichsten Third-Stream-Künstler eigentlich schwarz. Aber dazu kommen wir später. Genau, aber das ist halt total wichtig, dieser Einfluss der europäischen Konzertmusik, sag ich's mal.
Ja,
denn genau. Weil was auf Birds of the Cool passiert, wir beschreiben mal die Musik. Wir haben da drin irgendwie auch Beboppiges, wir haben darin auch Swingendes, wir haben aber vor allen Dingen so eine Art etwas langsamere Musik, die vor allen Dingen, ja, wie sagt man, etwas klassischer instrumentiert ist.
Und von der Struktur, also den Akkordwechseln, wenn man so will, deutlich entschleunigt auch, ne?
Ja.
Also das muss man ja auch sagen. Und dadurch entstehen ja auch im Arrangieren so Ideen, die wir dann später wiederfinden eigentlich. Also mir ist ja gestern aufgefallen, als ich bei Boblicity reingehört habe, dass da auf einmal in dem Arrangiermöglichkeiten, die man dann hat, einfach dadurch, dass nicht so viele Akkorde gewechselt werden, ähnliche Ideen verfolgt werden, wie später im Modal-Jazz oder McCoy Tyner das Quad-Voicing ja irgendwann sehr etabliert hat und so. Du hörst das in diesem Arrangement auch bei Boblicity auch total viel Quarten. So.
Ja.
Einfach dadurch, dass du halt sehr lange, sehr viel Zeit hast, über einen Akkord zu arrangieren und nicht so abhängig bist von den Funktionstönen der ganzen Akkordwechsel, so,
genau,
die du immer wieder ansteuern musst. Das heißt, du hast mehr Zeit, andere Wege zu gehen.
Boblicity, nochmal genau, dass man dann mal einen Höreindruck kriegt, klingt ungefähr so. Interessant ist sowas wie, so geht der B-Teil auch los. Das ist ja reiner Bebop, ne?
City.
Ja, genau. Ja, Kreuz 5 auf dem F Major. Genau, aber es ist langsam und es ist vor allen Dingen ausgesetzt im Bläsersatz. Was ist im Bebop so jetzt erstmal, was da erstmal nicht so gängig ist. Das heißt, man. Und auch interessant ist, es ist instrumentiert, was es sonst im Jazz auch nicht so oft gab, mit einer Tuba, einem Horn, Gunter Schuller am Horn, also Waldhorn, Baritonsaxophon, viele tiefe, weiche Bläser, alles klingt super warm und soft. Bisschen, also eine Harmonik, die vielleicht ein bisschen ausgebuffter ist als Ornithology oder Donna Lee, die ja irgendwie eine Harmonik von Standards ist, sind trotzdem Standards drauf. Moondreams zum Beispiel.
Ja.
Oder auch auf einer anderen längeren, also einer Extra Edition ist noch, wie heißt das? Down That Dream.
Ach, okay.
In der Vocal-Version mit dem Sänger Kenny Haggard. Aber genau, das ist auch nicht auf der normalen LP-Version. Aber genau. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage für mich. Jetzt kommt da was es schon mal gab. Wie gesagt, Claude Thornhill, diese Band mit dem soften Sound, für die Gil Evans arrangiert hat, ist da großer Einfluss. Und Gil Evans und Miles und Gary Mulligan so haben gesagt, wir wollen ein bisschen sowas machen, aber so ein bisschen in cool. Also in Hip.
Ja.
Claude Thornhill spielt übrigens auch, ich glaube, sowas wie die Träumerei von Schumann in der Jazz-Version.
Das finden wir dann ja auch in dem LA Cool Jazz.
Genau, ja, ja. Und auch einen ungarischen Tanz. Ja. Also seit jeher gibt's immer wieder, gerade in diesem bisschen so gefälligen Jazz, immer wieder so Versuche, auch mal so ein bisschen Klassik zu spielen. Also auch dieser Third Stream ist nicht ganz neu.
Ja.
So, jetzt ist aber interessant, Initialzündung, oder nee, sag erstmal, sorry.
Ich wollte nur noch drauf Bezug nehmen, dass dann ja auch es Grundlage bietet für den dann später aufkommenden, teilweise oder zeitgleich aufkommenden Ideen von modalen Jazz.
Absolut.
Also wo es wirklich dann sich reduziert auf vielleicht 1 bis 2 Akkorde in so einem Stück. Da hast du das Stück in Birth of the Cool, zum Beispiel Israel.
Ja.
Das sich sehr relativ lange, ist eine Art Blues, aber findet relativ lange auf D-Moll statt. Geht das?
Geh doch mal.
Hier Akkordwechsel erst. Also es wird langsamer gespielt, ne? Das ist jetzt die Bill Evans Version, der hat ein bisschen mehr Tempo.
Ja.
Aber eigentlich da ist es eher so. Und die ganze Zeit hast du unten. Also ich bin sofort wieder in Bill Evans. Das ist ja das geilste Album, ne? Explorations, also da bringt er das echt gut auf Tempo.
Ja.
Das Solo ist ja auch so geil, da geht's nicht irgendwie so. Warte mal, ich bin... Ah, ich kann's nicht mehr.
Aber es war mal da.
Ja. Ja, es war irgendwann mal da. Aber genau, jedenfalls ursprünglich langsamer gespielt und sehr lange, ne, dieses.
Ja.
Ich glaube, da geht es zum G-Moll, aber könnte man eigentlich auch D weiter pumpen unten. Irgendwie, man merkt so, es befindet sich eigentlich alles in diesem
Moll.
D-Moll, ist das dann?
D-Moll, G-Moll.
Ja. So in einem Art äolischen Mode irgendwie statt.
Genau.
Und das liegt Grundlage eigentlich auch für Ideen später, auch um Miles Davis herum, sich vielleicht nur noch darauf zu konzentrieren, um noch mehr Freiheit zu haben in der melodiösen Ausarbeitung und so, sich noch weniger abhängig zu machen von Akkordwechseln.
Genau. Also auch interessant, du nennst ja George Russell. Hat der irgendwas direkt zu tun mit der Birth of the Cool Session? Das ist einfach jemand, der da gern abgehangen hat, ne? Bei Gil Evans. Nicht bei Bill, bei Gil. Wir haben zwei Evans, ne? Bill Evans, den Pianisten, Gil Evans, den Arrangeur.
Aber Bill Evans spielt gerade noch keine Rolle, sondern
Gil Evans. Ist auch ein Tick jünger, glaube ich, ne? George Russell sagt es zu, der ist ja so einer der großen Theoretiker des Jazz. Der hat ja erfunden das Lydian Chromatic Concept. Habe ich mal mich versucht reinzulesen und zu verstehen, ist ein bisschen kompliziert. Er sagt halt, dass das normale Dur ist gar nicht das Ur-Dur, sondern das Ur-Dur ist eigentlich lydisch. Und das kommt durch so eine Art Quintschichtung zustande. Also Quinte auf Quinte. Also wenn ich nur Quinten aufeinander stapel und die alle in einer Oktave mache, habe ich die Simpsons-Tonleiter lydisch. Genau. Und aber wie gesagt, George Russell, da einer der frühen Theoretiker, der sagt, man spielt jetzt eine bestimmte Skala.
Ja.
Also eine Tonleiter pro Akkord oder man ist in einer Tonleiter statt in einer Akkordfolge, was dann so ein bisschen dann den modalen Jazz prägt. Also das ist so ein kleiner Vorläufer davon, aber also völlig richtig. Das eint ja auch jetzt, wenn man Birth of the Cool mal so als Strömung sieht, das habe ich letztes Mal schon mal versucht anzuteasern. Eigentlich sind die Musiker so ein bisschen genervt in der Zeit, dass alle spielen wollen wie Charlie Parker. Alles muss super schnell sein, alles muss super kompliziert sein. Da sind die Ausdrucksmittel begrenzt. Wir können eigentlich keine geilen Akkordfolgen machen, weil wir da ultra rüber weghuddeln müssen. Wir können keine geilen Bläserarrangements machen, weil das ab einem bestimmten Tempo irgendwie nicht funktioniert. Und das sind jetzt alles Sachen, die plötzlich wieder in Birth of the Cool stattfinden.
Ja, genau. Ja, vielleicht gehen wir da mal da rein. Mitgespielt und auch Kompositionen geliefert, wie letztes Mal schon erwähnt, hat Gary Mulligan. Ein, wie heißt das Saxophon, was er spielt?
Ja.
Ein Bariton.
Das ist das Saxophon, was Lisa Simpson auch spielt. das Bariton-Saxophon, also das tiefste, so gängige Saxophon. Es gibt auch ein Bass-Saxophon, aber das Bari ist so in jeder Big Band. Aber ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, also Gary, beziehungsweise Jerry heißt der, glaube ich, tatsächlich. Also habe ich, obwohl er mit G geschrieben wird, ist auch eigentlich mehr oder weniger der einzige Baritonist oder nicht in der Jazzgeschichte, der so wirklich populär ist.
Mit diesem Instrument, ne?
Ja, es spielt nämlich irgendwie eigentlich niemand sonst exklusiv Bariton-Saxophon. Oder bitte schreibt uns mal, wer auf einem ähnlichen Bekanntheitslevel Solist auf dem Bariton-Saxophon ist.
Und er ist gebürtiger New Yorker eigentlich,
genau.
Ne?
Ja, ja. Und 1927. Der ist 1927. Sogar ein Jahr jünger nochmal als Miles Davis.
Genau. Und er war, glaube ich, ganz angetan von diesen Ideen von Birth of the Cool. Zog dann nach L.A. Wahrscheinlich hat er Bock auf gutes Wetter.
Ja, das ist aber wirklich viel später, ne?
Ja. Wann war das?
Also wirklich dann erst Anfang der 50er. Vorher
ist... Ja, genau. Birth of the Cool ist ja Ende 40er.
Ja, genau.
Also, 49. Also kurz danach.
Ja.
Ein, zwei Jahre später zieht er nach L.A.
Ja.
Und es ist ja nicht so, dass in der Zwischenzeit ein Aufleben des Cool Jazz stattgefunden hätte. Also kommerziell hat es noch keine Rolle gespielt.
Genau. Muss man auch sagen, Birth of the Cool erstmal maximal unerfolgreich. Ja. Hat keine Sau interessiert.
Genau.
Genau, 52 nach L.A. dann. Gary Mulligan ist insofern interessant. Der sagt übrigens zur Birth of the Cool Session, Achtung, Achtung. Ich habe hier das Penguin Jazz Guide. Saxophonist Gary Mulligan sagte, 92, there is a little revision. Es gibt, hier muss man einen kleinen Revisionismus bekannt geben. Miles Davis hat das Studio gebucht und die Musiker angerufen, aber er kann nicht wirklich die Responsibility, also die Verantwortung claimen für die Musik.
Ja.
Does it leave a bad taste? Perhaps a little, but I don't blame him. A few others might have spoken up before now. Also er sagt im Prinzip, was möglicherweise ist, Miles Davis war Solist und auch irgendwie, vielleicht hat er auch die Kohle rangeschafft und sowas, weil der irgendwie recht populär war, also oder zumindest schon ein bisschen populär war. Aber eigentlich sind Gil Evans, Gary Mulligan da genauso beteiligt an dieser Session. Auch als Komponisten, als Arrangeure. Und Gary Mulligan findet das irgendwie so ein bisschen blöd, dass Miles da die ganzen Credits kriegt, als Erfinder des Cool Jazz.
Ja, der sieht das ja komplett anders. Miles und Ashley Kahn auch, der dieses Buch über die Sessions da von
Birth of the Cool?
Nee, das andere.
Keine Flur
geschrieben hat, genau. Der sieht das anders. Und Miles selber natürlich auch, weil der sowieso sich immer für den Erfinder von allem hält. Ja. Aber eigentlich, da ist die Geschichtsschreibung eher so, dass Mulligan halt nach L.A. zieht und den Cool Jazz dort belebt mit weißen Vertretern, wie zum Beispiel Chet Baker, Dave Brubeck, Paul Desmond, Stan Getz.
Ja.
Und dort feiert der Cool Jazz auch seine ersten wirklichen kommerziellen Erfolge.
Absolut richtig.
Während Miles, als dieser Erfolg aufkam, eigentlich schon wieder mit anderen Dingen beschäftigt war, nämlich mit dem Hardbop.
Ja.
Und dem schon das Gefühl, so er alte Mensch, er hat da hier doch eigentlich dann in der Retrospektive was mitgeprägt, an dem er jetzt wirklich selber gar nicht teilhaben kann. Und es ist dann ja wirklich so, dass, ich meine, er fährt dann irgendwann ja auch seine Sportwagen und so, er verdient schon sein Geld und so, aber es ist ja tatsächlich so, dass der Cool Jazz jetzt in der Anerkennung nicht unbedingt auf Miles Davis zurückgeführt wird, sondern eher so auf diese Vertreter der West Coast. Und es gibt wieder, und das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon erwähnt, wieder so eine Aufteilung. Eigentlich sind halt an der West Coast die Cool jetzt alle weiß, so diese Vertreter, die ich gerade genannt hatte. Und die Hardbopper, die irgendwie wieder damit eigentlich beschäftigt sind, den Blues und den Gospel-Einfluss im Jazz zu erklären mit Hardbop. Ja. Das sind dann wieder eher schwarze Musiker.
Ja.
So. Und das ist irgendwie so ein bisschen schade, wenn man das so in der Retrospektive betrachtet, weil man dachte, man war doch schon mal weiter.
Ja. Ich finde das auch aber ganz interessant, weil ich habe zu Recherchezwecken, ich wollte in der Miles Davis Autobiografie eigentlich nur so ein paar Seiten mal lesen über diese Gil Evans Birth of the Cool, habe dann aber ungefähr 150 Seiten weitergelesen, weil das wirklich, das ist ein geniales Buch. Miles Davis, die Autobiografie.
Ja, super.
Und wirklich super, genau. Und da, deswegen bin ich da jetzt ganz gut im Zeitstrahl. Diese Sessions sind Ende der 40er, beziehungsweise am 9. März 1950 die letzte Birth of the Cool Session. Und so richtig finanziell laufen tut's bei Miles eigentlich erst Mitte der 50er.
Ja.
Also da ist er auch tatsächlich nochmal wirklich schlimm Junkie zwischendurch. Fährt mehrfach zu seinem Daddy auf die Ranch.
Er macht so kalten Entzug
da. Ja, und klappt mal besser, mal weniger. Aber Mitte der 50er ist er dann wirklich am Start. Und da fließt dann die Kohle auch. Also er hat auch trotzdem irgendwie, er ärgert sich in dem Buch über Clubbesitzer, die ihn abziehen wollen und so. Aber vorher ist aber, also in dieser Zeit zwischen Miles Erfolg ist aber jemand wie Chet Baker plötzlich im Downbeat Magazine oder Metronome Magazine, also diesen Jazz-Zeitung, ist plötzlich Chet Baker Trompeter Nummer 1, Trompeter des
Megastar.
Jahres.
Megastar. Mit, muss man ja ehrlich sagen, einem relativ ähnlichen Sound. Also
absolut.
So an der Trompete. Ja, ja, das muss man Miles ja lassen. Also Chet Baker war ja auch immer sehr aufgeregt, wenn er wusste, Miles ist in der Stadt und so, dachte, scheiße, hoffentlich kommt er nicht vorbei und haut mir einen rein.
Genau, ja, es ist, die beiden haben sich mal getroffen im, wie heißt denn dieser Club in L.A.? Da haben sie sich wohl mal getroffen in einem Jazzclub bei einer Session in Anfang der 50er. Und also laut Miles Davis war Chet Baker auch irgendwie einsichtig, dass Miles der bessere Trompeter ist. Aber wie gesagt, aber es ist Miles Autobiografie. Das ist
ja
genau.
Aber naja, also ich habe mal diesen Film gesehen, der ist eigentlich ganz gut über Chet Baker.
Den habe ich leider nie gesehen. Ja, den,
ja, Born to be Blue, der ist zu empfehlen. Auf jeden Fall, da wird es auch so erzählt, dass Chet Baker eigentlich die totale Ehrfurcht Miles gegenüber hat und eigentlich immer Schiss, oh, der kommt vorbei, oh nein, ist er heute da? Scheiße, dann war er besonders aufgeregt, musste wieder, der hing ja auch an der Nadel, also die hingen ja alle an der Nadel, ey, das ist ja der absolut, das, weil du es gerade nochmal erwähnt hattest und das irgendwie ja immer ein Thema ist, so, ich habe das einfach nochmal neulich nachgelesen, auch bei Ashley Kahn.
Ja.
Das kann ich ja kurz mal vorlesen. Also, ob Davis nun daran glaubte oder nicht, die Jazzwelt jedenfalls war durchdrungen von dem Mythos, dass Heroin und andere Drogen die Kreativität steigerten. Charlie Parkers Genialität bei gleichzeitiger Heroinabhängigkeit war das klassische Beispiel. Ich brannte darauf, es Bird zu erzählen, ihm zu sagen, dass ich Mitglied des Clubs geworden war, berichtete der Saxophonist Frank Morgan dem Magazine People, als er sich 1987 an seinen ersten Schuss Heroin erinnerte. Die lange Liste derer, die zeitweilig oder dauerhaft Junkies waren, umfasste in den 50er Jahren unter anderem Thelonious Monk, Bud Powell, Jackie McLean, Todd Dameron, Chet Baker, Billie Holiday, Sonny Rollins, Gary Mulligan, Stan Getz, Sonny Stitt, Jimmy Heath, Philly Joe Jones, beinahe alle Mitglieder der Gruppe, die später Kind of Blue aufnehmen würden, John Coltrane, Bill Evans, Paul Chambers, Miles Davis. Um die Mitte des Jahrzehnts war es schwieriger festzustellen, wer nicht fixte, als wer es tat. Die Verbindung von Jazz und Junk verstärkte die romantische Außenseiter-Aura der Musik, aber sie trug auch dazu bei, die Musiker noch weiter zu marginalisieren. Sie tötete manche, wie zum Beispiel Freddie Webster, beschleunigte den Tod anderer, Fats Navarro, Billie Holiday oder auch John Coltrane ein Jahr später, und machte es vielen Musikern auf lange Sicht immer schwerer, Auftritte zu bekommen und damit ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Polizeioffiziere und andere hochrangige Staatsdiener nahmen die Jazzclub ins Visier, bisweilen deren Gäste, vor allem aber die Musiker.
Ja.
Die ganzen 50er Jahre hindurch waren Drogenfahnder aus Philadelphia und Los Angeles berüchtigt für die Razzien, mit denen sie jede Band empfingen, die in die Stadt kam.
Ja.
Nachdem Davis Drogenabhängigkeit von dem Magazin Downbeat und Ebony publik gemacht worden war, konnte er nirgendwo mehr einen Job landen für eine Zeit.
Und tatsächlich hatte auch wohl die Polizei und die Presse vor allen Dingen die schwarzen Musiker im Visier. Also es wird auch oft so beschrieben, dass so die weißen Junkies so ein bisschen, das wurde so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Also dieser Rassismus in Verbindung mit der Drogenabhängigkeit. Also da wurde oft gerne die Drogenabhängigkeit der schwarzen Musiker auch so als Argument für Rassismus und Polizeigewalt benutzt in dieser Zeit.
Ja.
Genau, also alle auf Stoff. Miles Davis Autobiografie ist auch voll von diesen Junkie-Geschichten.
Ja.
Wie sie dann sich noch Zeug besorgen müssen und wie Charlie Parker das Geld, seinen Musikern nicht bezahlt. Es gibt auch eine Geschichte von Stan Getz, der Horace Silver dann irgendwann in sein Trio holt und die Musiker auch nicht bezahlt, weil er sich lieber Heroin kauft. Also das ist eine ongoing Geschichte in diesen Jazzer-Biografien der 50er Jahre.
Und Miles Davis ist ja wirklich, nachdem er dann diesen kalten Entzug macht, merkt er, was ist eigentlich, wie schwer es eigentlich ist, eine Band zusammenzustellen, die länger Bestand hat, die alle komplett drauf sind. Also Red Garland und Philly Joe, also sind dafür bekannt, dass sie halt einfach immer erst schon ankommen, wenn sie schon spielen.
Ja.
Also wenn das Konzert losgeht. So.
Ja.
Und Bill Evans ist ja später auch an der Nadel, dann greift er aus verschiedenen Gründen, auch musikalischen Gründen, ja direkt, nachdem er sich eigentlich von Red Garland getrennt hatte, weil der immer zu spät kam und dann mit Bill Evans sehr froh war, der ihn sehr beeinflusst hat, also ästhetisch vor allem, aber auch wieder auf Red Garland zurück.
Ja.
Und so, und also es ist ja wirklich, bis zu der Bildung des zweiten Quintetts hat Miles einfach eigentlich total Schwierigkeiten, eine feste Band an den Start zu bekommen.
Ja.
Und das eigentlich in erster Linie, weil das alles Junkies waren, die einfach mit anderen Dingen natürlich immer noch auch da beschäftigt waren, mit der Beschaffung und was weiß ich, und dem Konsum natürlich vor allem, und halt Dinge auch komplett verpeilt haben. So.
Miles Davis schreibt auch permanent darüber, er will eigentlich mit Sonny Rollins spielen die ganze Zeit, aber der ist permanent im Knast oder in einer anderen Stadt oder so, weil er sich Drogen besorgen muss. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Dann, als er auch diese erste richtig erfolgreiche Band hat, dieses Quintett mit Paul Chambers, Red Garland, John Coltrane und Philly Joe Jones, sind auch die ganze Zeit seine Bandmitglieder damit irgendwie beschäftigt, Geld für Drogen ranzuschaffen. Also ja. Es gibt auch, er erzählt die Geschichte, dass Philly Joe Jones eigentlich immer, wenn sie im Hotel sind, irgendwann runter in die Lobby geht und sagt, ja, mein Licht funktioniert nicht, das Wasser ist kalt, die Dusche ist kaputt, das Bett ist dreckig, ich möchte einen Discount, dann Geld in Cash ausgezahlt zu kriegen. Also das war ja noch nicht mit, wir buchen das zurück auf die Kreditkarte, und sich dann von dem Geld nochmal Drogen zu besorgen. Also das ist, läuft die ganze Zeit so. Wir sind ja wirklich 30 Jahre vor Christiane F., ne? Also bevor es überhaupt sowas gibt wie, also jetzt zumindest in Deutschland, so eine breite Sensibilisierung für Drogensucht oder speziell nochmal Opiatabhängigkeit. Das ist, ganz, 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 ganz präsent. Wie kamen wir drauf?
Mulligan zieht nach L.A., Chet Baker und so.
Genau, reden wir jetzt da vielleicht mal ein bisschen über, in der Luft liegt, parallel zu dieser Bebop-Geschichte liegt halt, wir wollen auch irgendwie nochmal so einen coolen Sound machen, und der kommt auch irgendwo her. Zum Beispiel ganz wichtig für den coolen Sound ist Lester Young. Lester Young, Saxophonist, Tenorsaxophonist vor allem vom Count Basie Orchester, der für seinen super soften Sound wahnsinnig einflussreich mit seinem super soften Sound war.
Ja.
Lustigerweise Lester Young wieder stark beeinflusst von Frankie Trumbauer. Das ist ein weißer Saxophonist aus diesem Zirkel um Big Spider Beck, der auch so eine Art ganz früher softer Trompeter ist, der auch so ein bisschen... Da gibt's, das heißt, glaube ich, Mist oder sowas, ein bisschen Debussy-beeinflusste Stücke geschrieben hat. Also auch da so ein bisschen das nochmal so als Beispiel für diesen Rassismus, der vielleicht in a Mist heißt das Stück, der unter den Musikern jetzt vielleicht gar nicht so stark war, möglicherweise wie im Rest der Gesellschaft. Ne? Also es gab immer diese Einflüsse. Genau, Lester Young, Rieseneinfluss, sicherlich auch auf Gary Mulligan.
Ja, in dieser ganzen Haltung, alles so ein bisschen softer anzugehen, ne?
Ja.
Den konnte man ja sogar einsetzen als Begleitung. Also, ne, der hat, selbst wenn er Melodien gespielt hat, haben die begleitende Wirkung gehabt auf Billie Holiday.
Genau.
Man hört quasi oft jemanden um die Stimme von Billie Holiday so rumschlawenzeln und sie eigentlich so melodiös begleiten. Also, das ist echt ein Konzept, was man gar nicht mehr fahren würde, so kompositorisch oder arrangiertechnisch heutzutage. Und das ist mit ihm möglich gewesen. Johnny Hodges konnte das, glaube ich, auch ganz gut. Ja.
Und später natürlich Brentford Marsalis bei Sting.
Genau.
Wo die ganze Zeit das Sopransaxophon durchtutet. Auf der hört man auf zum Beispiel der Dream of the Blue Turtle von Sting. Aber genau, das, der Godfather ist da möglicherweise Lester Young. Auf jeden Fall, Gary Mulligan gründet dann eine Band, das Gary Mulligan Quartett, mit Chet Baker. Chet Baker ist Jahrgang 1929 und ist so ein bisschen, der passt super in den Zeitgeist, sieht ein bisschen aus wie James Dean, lässt sich super vermarkten und hat auch diesen super soften Trompetentouch. So, und das Gary Mulligan Quartett ist eine ganz interessante Band. Die machen nämlich wirklich Cool Jazz. Cool Jazz heißt, vor allen Dingen ist das eine Frage von Schlagzeug oft. Also während Max Roach, Kenny Clarke, so die Bebop-Schlagzeuger halt auf die Töpfe hauen, wie blöd.
Ja.
Also was ja auch irgendwie geil ist, ist der klassische Cool Jazz-Schlagzeuger spielt ganz, ganz soft.
Ja.
Ne? Und was jetzt aber ganz interessant ist am Gary Mulligan Quartett, das ist eine Besetzung ohne Klavier. Das ist wirklich Trompete, Bariton, Bass und Schlagzeug. Okay. So, und das ist ganz interessant, wenn man das hört. Das hat was super Ausgedünntes, aber oft, wenn das Trompetensolo spielt, spielt Gary Mulligan so Guidelines dazu. Das ist ganz, ist ein ganz interessanter Sound. Und auch Miles Davis ist ja oft Fan von kein Klavier in seinen Sessions. Dann sagt er zum Beispiel jetzt nur Milt Jackson am Vibraphon, dass wir so ein bisschen sowas leicht Begleitendes haben, aber jetzt Klavier auszuhören. Ist er auch großer Fan von Ahmad Jamal, so einem super luftigen Pianisten.
Ja.
Genau. Also das spielt eine große Rolle für den Cool Jazz, das Ausdünnen.
Ja.
Übrigens auch total gut in der Miles Davis Biografie. Wie Miles Davis ist, er beschreibt ja auch, dass er im Prinzip die Band von Charlie Parker zusammenhält.
Ja.
Und er immer mit den probt, wer Charlie Parker auf Stoff ist. Und Miles Davis hasst den Pianisten, mit dem er immer spielt, immer spielen muss. Das ist, ich bin mir gar nicht sicher, ist es möglicherweise Duke Jordan? Und sagt doch immer, der spielt richtig Kacke. Und er möchte eigentlich lieber mit John Lewis spielen. Oder mit Bud Paul. Aber Charlie Parker ist das scheißegal. Charlie Parker braucht einfach nur irgendjemand, der da am Klavier sitzt. Das ist dem alles nicht so wichtig. Während, genau, Miles Davis immer ganz wichtig, das ist ja auch das große Talent von Miles Davis, mit den richtigen Leuten abhängen. Wir haben ja auch schon in verschiedenen Coach-Folgen drüber gesprochen. Miles Davis sucht sich immer genau die Leute aus, die er braucht für seinen Sound.
Ja.
Und labert die wahrscheinlich auch immer voll in den Sessions. Spiel mal so, spiel mal so. Auch zum Beispiel Monk sagt er in einer Session, du begleite mich nicht. Du darfst das Solo nicht begleiten, du kannst keine Balladen begleiten.
Ja. Aber genau, auch da finde ich interessant, genau, sie lassen, Gary Mulligan lässt auch das Harmonieinstrument weg.
Ja.
Meine These ist ja wirklich nach wie vor, unterstreiche es eigentlich so, also du kannst halt einfach leichter für Ausgleich sorgen, wenn das Klavier nicht dabei ist, in der Aufnahmetechnik vor allem. Ich glaube, auch Tristano hat dieses Problem früh erkannt.
Ja, genau,
wer ist nämlich, denn das? Lenny Tristano, wer ist das denn? Also ehrlich gesagt, dem könnte man auch noch eine Folge widmen, weil ich den auch noch nicht so richtig verstehe.
Ja, ich schneid's auch nur so halb. Lenny Tristano, 1919 geboren in Chicago, dann nach New York 1946, ist interessanterweise blind, weil er als Kind die spanische Grippe hatte.
Ist ein Pianist, muss man kurz mal sagen. Und ich wollte mal kurz meinen Punkt machen, dann kannst du ihn nochmal weiter vorstellen. Ja. Aber ist ein Pianist, der das Problem früher erkannt hat. Und in seinem Stück Line-Up hat er einfach das so geregelt, dass er wollte, dass das Klavier so richtig schön brettert.
Ja.
So eine Art Bebop-Nummer. Ja. Das sollte richtig gut oben drüber brettern.
Ja.
Das ist ein Klaviertrio, ne?
Ja.
Und es war halt schwer durchzusetzen gegen ein lautes Schlagzeug. Also ist eigentlich so, das ist die erste Overdub-Aufnahme in diesem Segment, die mir je untergekommen ist.
Also Overdub heißt nacheinander aufgenommen.
Der hat erst die Rhythmusgruppe einspielen lassen und dann drüber gebrettert. So, was in der Zeit, ich weiß nicht, wann es aufgenommen wurde, aber Anfang der 50er irgendwie so. Absurd, also dass man darauf gekommen wäre. Ja. So, ne? Aber hatte genau damit zu tun. Das Klavier war ihm zu leise. Vor allem, wenn Schlagzeug laut ist, wie kriegt man das da drüber? Das Klavier soll richtig brettern. So.
Ja.
Sorry. Ja, genau. Und deswegen, ich kann diesen Move nachvollziehen, der Cooljatzer, die sich lang überlegen, ach komm, das Klavier lassen wir einfach weg. Dann kann man viel natürlicher für diesen Ausgleich sorgen. Alles klingt sowieso gleich im Raum. Man kann direkt drauf einwirken und in der Gitarre kannst du auch gleich direkt drauf einwirken.
Ja. Absolut.
Und mir ist dieser Sound auch das erste Mal, als ich so eine klavierfreie Aufnahme gehört habe aus der Zeit, kennst du dieses wirklich sehr bekannte Album von Grant Green? Ist jetzt kein Cool Jazz, würde ich sagen, aber
Grant Green ist doch ein Gitarrist, oder nicht?
Genau. Vielleicht ist es sogar Cool Jazz, keine Ahnung. Wie gesagt, es fällt mir sowieso immer schwer mit diesen Zuschreibungen.
Ja.
Idle Moments.
Okay.
Und ich habe dieses Album auf dem Flohmarkt gehört, auf so einem billigen Plattenspieler. Abgefeuert, so mit einer Box Mono, glaube ich. So. Und ich meinte so, Alter, was ist das denn? So. So Teenie oder so, was ist das denn? Hab die Platte sofort gekauft, so vom Plattenteller weg. Ja. Es kann doch nicht angehen, dass etwas so geil klingt, so ausgewogen. So, und ich glaube wirklich, dass man da mit der Gitarre Möglichkeiten hatte, die einem dann erst gewahr wurden. So.
Mhm.
Einfach mal kein Klavier.
Ja, ist genau. Idle Moments ist auch übrigens von Rudy von Gelder, das ist sozusagen der Rick Rubin des Jazz, aufgenommen worden. Und auch 63, da waren die Mikros schon ein bisschen besser.
Joe Henderson, Tenorsaxophon, Bobby Hutcherson, Vibraphon, also noch ein jemand, der auch für Harmonien sorgen kann. Duke Pearson, Piano, gibt sogar Piano.
Ja.
Bob Cranshaw, Kontrabass, Al Harewood, Schlagzeug, echt mega, also dieses erste Stück, wenn man das anmacht, so gehst ein, einfach ist der Wahnsinn.
Bob Cranshaw, genau, das ist auch der Bassist von der Sidewinder-Platte von Lee Morgan. Der hat dieses Bassriff sich da spielt er da.
Ja.
Genau. Also, aber vielleicht ist Lenny Tristano auch so der Letzte, den wir nochmal brauchen, um nochmal diese Hinleitung auf die Birth of the Cool Session zu machen. Lenny Tristano, 1919 in Chicago geboren, 46 nach New York, ist blind, weil er als Kind die spanische Grippe hatte. Auch interessant, sagte mir eine mir nahestehende Person, die im Medizinbereich arbeitet, auf die Erkenntnis hin, es sind wahnsinnig viele Musiker blind. Ne? Das ist natürlich, wir sind in der Zeit, wo eine Augenkrankheit nicht besonders gut heilbar war oft. Also alles, was irgendwie heute mit moderner Medizin am Auge nicht läuft, was man heute heilen kann, war damals anders, sodass der kleine Lenny Tristano dann einfach blind aufwuchs. Und Lenny Tristano, genau, ist so eine Art, Ich finde die Musik ehrlich gesagt nicht so geil. Also ich komme da nicht so rein.
Nee, das ist schwer zu hören.
Genau,
das ist wirklich schwer. Interessant, aber ja, es ist wirklich schwer hörbar.
Genau, das ist so ein abstrakter, ein bisschen nüchternerer Bebop. Lenny Tristano, hochgeschätzt auch von Charlie Parker, die haben auch Aufnahmen zusammen gemacht, war aber vor allen Dingen auch so eine Art kleiner Sektenguru. Also der hatte so einen Stamm an Schülern um sich rum, Wayne Marsh zum Beispiel und auch Lee Konitz, und hatte ganz spezielle Vorstellungen, wie Jazz zu klingen hat, nämlich irgendwie eine bestimmte Ästhetik der Linien, Rhythmusgruppe sollte ganz wenig machen.
Ja.
Also Schlagzeuger haben ihn immer genervt, weil die nicht tight waren und weil die zu viele Akzente gespielt haben. Und da geht's auch schon los, so eine Idee, auch was dann Third Stream ist, Bach. Also seine Schüler mussten dann Bach-Inventionen spielen. Es wurde auch bei Konzerten mal zwischendurch was von Bach gespielt. Der hatte so ganz eigene Vorstellungen, so Improvisationskonzepte, dass man so aus seinem Unterbewusstsein rausspielen soll, total intellektualisiert, fast so freudianisch oder.
Ja. Aber dann für die Akademisierung von Jazzmusik dann ja doch auch irgendwie Pionierarbeit.
Super geleistet. Wichtig, ja.
Ja, sehr wichtig. Also auch das Transkribieren von Soli fand er sehr wichtig und solche Sachen. Das ist ja etwas, was heutzutage gang und gäbe ist im Studium und irgendwie tatsächlich auch dazu führt, dass man irgendwie Dinge nachvollziehen kann, lernen kann, wie man improvisiert. Und so, und das ist, da hat er Pionierarbeit geleistet, muss man ihm wirklich lassen. Aber wirklich, wenn man die Alben anhört, es ist wirklich interessant. Also dieses Line-Up zum Beispiel klingt irgendwie krass, aber es ist, man muss Aufmerksamkeit dafür mitbringen. Es ist nicht sowas, wo man denkt, so okay, das klingt ja fett oder so. Also
absolut. Ja, ist ganz, ganz, ganz merkwürdige Musik. Interessant, was man sagen muss, es gibt zwei Stücke, die heißen Intuition und Degression. Das sind tatsächlich freie Improvisationen.
Ja, genau. Was halt auch krass ist, wenn man bedenkt, dass er da einfach 10 Jahre früher mit am Start war, als es allgemein angenommen wird. Also irgendwie hat der einen Zeitsprung. Also der war so Back to the Future-Typ irgendwie.
Ja, total. Ja. Also es klingt natürlich anders als Free Jazz, so vom Ornette Coleman, weil es ist auch nicht irgendwie politisch in der Zeit. Also der Free Jazz der 60er hat dann ja auch eine politische Konnotation, so mit der Bürgerrechtsbewegung. Und ist auch eher orientiert an so einer europäischen Idee von so, Atonalität und man kann alles improvisieren, auch Form, auch eher wieder Konzepte. Genau. Aber wichtiger Schüler von ihm, Lee Konitz, der dann auch bei Birds of the Cool mitspielt und auch dann einer der Player des Cool Jazz sein sollte.
Gut.
Genau. Gehen wir jetzt mal nach L.A.?
Wir wollen eigentlich nach L.A.,
genau. Weil da passiert etwas, dass plötzlich dieser Cool Jazz wird was Kommerzielles. Er nennt sich dann West Coast Jazz. Und wird kommerziell erfolgreich. Dave Brubeck, Chet Baker,
Stan Getz
verkaufen Platten. Und es gibt plötzlich wieder Absatz im Jazz.
Ich habe mich noch mal ein bisschen, weil du mich darauf hingewiesen hast, durch Paul Desmond durchgehört.
Ja.
Ich finde, das ist zu beschreiben als immer, wirklich immer schön klingend. Wenig Entwicklung auch über die Jahre. Also musikalisch ist eigentlich jedes Album so ein bisschen ähnlich.
Ja.
Meistens Gitarrenbegleitung. Wenig Dynamik in der Musik. So,
genau.
Und dadurch vielleicht auch sehr marktkonform. Also Paul Desmond, Saxophonist, wir kennen ihn alle aus dem großartigen Album von Dave Brubeck, wo er, glaube ich, mit sogar auf dem Album vorne draufsteht, Time Out.
Genau.
Wo er diese absurden, ausgedünnten Improvisationen über Take 5 spielt.
Ja, genau. Take 5 ist, das ist wahrscheinlich das, obwohl das wird auf Sessions eigentlich nie gespielt.
Ja.
Wird
ist auch schwierig.
Eigentlich nie gecovert, aber das ist, glaube ich, das ist das bekannteste Jazzstück der Welt, möglicherweise, oder?
Ja, es ist das, also wahrscheinlich durch diesen Riff, ne? Das kennt man muss ja nur das hören, dann weißt du, da hat man schon 1000 Filme im Kopf.
Das ist im Fünfvierteltakt.
Ja, genau. Ja.
Deswegen Take 5.
Genau. Aber ich habe, weil wir jetzt irgendwie drüber gesprochen hatten, ich muss irgendwann das mal gelernt haben und gemerkt so, ey, das ist ganz schön schwer. Also dieser B-Part. Also ist jetzt, am Anfang geht's ja noch. Und dann geht's ja irgendwann diese B-Part ist ja. Und Alter. Das war fast Bebop. Nur in schön.
Ja, genau.
Es klingt halt nie, es ist nie aggressiv.
Genau.
Also Genau, aber es ist halt, man muss das auch erstmal üben. Ich musste, wie gesagt, ja. Muss immer die Finger zurechtlegen und so, wie schwarze Tasten da auch.
Genau. Genau. Ja. Dave Brubeck ist 1920 geboren, ist ein Tick älter auch als der ist so generationell zwischen Miles Davis und Gil Evans, also ein bisschen sechs Jahre älter als Miles Davis. Dave Brubeck, auch ein Cowboy, kommt auch von irgendeiner Farm in Kalifornien, hat sogar auf Wunsch seines Vaters nochmal Tiermedizin studiert, ist dann aber doch Musiker geworden und ist auch jemand, der sich früh mit Musiktheorie beschäftigt hat, dann im Studium der Musik. Wer dann oft genannt wird, sagt mir auch ehrlich gesagt nicht wirklich was. Millot, so ein französischer Komponist, bei dem hat er studiert. Übrigens auch, ich habe mich dann mal durchgehört, auch durch den frühen Dave Brubeck, es gibt das Dave Brubeck Octet. Das auch aus den Mitte der 40er ist ein sehr ähnlicher Sound wie Birth of the Cool. Okay. Also auch da wurde schon experimentiert mit so kammermusikalischen Arrangements. Ja. Genau. Und Dave Brubeck wird dann aber später super erfolgreich mit so einem sehr zugänglichen Jazz. Ihm wurde immer vorgeworfen, dass er nicht so richtig geil swingt. Ja. Aber super reduzierte Band und halt Paul Desmond, ein bisschen jünger, bei ihm der Saxophonist in der Band.
Das ist nicht so geil, Swing. Ne? Das ist ja ein Riesenthema auch für Bill Evans gewesen. So.
Ja.
Also, dass ihm das wirklich ja auch gesagt wurde. Und
für Bill Evans jetzt.
Bill Evans, ja. Also, es ist ja auffällig, das ist ja immer so ein Vorwurf an vielleicht so an weiße Musiker in diesem Kontext, so, dass die vielleicht diesen Swing nicht so richtig drauf hätten.
Ja.
Und so. Und bei Bill Evans ist ja nun so, auch in der Zeit, wo er mit Miles Davis gespielt hat, so, er wurde ja. War wahnsinnig wichtig, also für die ästhetische Entwicklung von Miles Davis und trotzdem ist es immer ein Ding gewesen. Mhm. Es wurde immer wieder gesagt, so, ja, also genau, da machst du schon so schöne Räume auf und also es wurde dann so über den Klang irgendwie seine Qualitäten irgendwie wertgeschätzt, aber es wurde ihm auch immer wieder gesagt, aber es swingt halt, rhythmisch bist du halt nicht so gut. Und er tatsächlich ist danach nachdem Bill Evans raus war, Miles, der ist ja auch zwiegespalten gewesen, ist sofort wieder zu Red Garland zurückgekehrt, wie eben erwähnt schon.
Ja.
Und ich denke so, wenn ich das höre, so, ich weiß nicht, wovon die reden. Also ich meine, es klingt rhythmisch anders als Red Garland, das höre ich.
Ja, ja.
Aber für mich ist es, und es ist vielleicht ein bisschen weiter vorne dran. Und mir haben das meine Lehrer auch immer gesagt.
Ja.
Aber vielleicht bin ich zu blöd dafür. Oder mittlerweile ist es Teil meiner Hörgewohnheit einfach.
Ja.
Für mich ist das rhythmisch hochanspruchsvoll, was Bill Evans da macht.
Ja, es ist super anspruchsvoll. Also Bill Evans machen wir sicherlich auch nochmal eine Bill Evans-Folge, würde ich sagen. Aber bei Bill Evans ist ja auch interessant, auf seiner ersten Platte, ich habe vergessen, wie dieses Stück heißt, das ist so ein Stück, das ist in Quintolen, aber in Sechsergruppen über diese Quintolen. Also,
da gibt es dieses Video mit dem Dem, der komplett scheitert. An der Anweisung.
Alex Riehl, Schlagzeuger, als Superschlagzeuger. Ja, machen wir nochmal in der Bill Evans-Folge. Also Bill Evans setzt sich auch auseinander mit so anspruchsvollen Rhythmuskonzepten. Aber genau, aber er ist halt nicht wie Red Garland so ein natürlicher Groove-Typ. So Leute wie Horace Silver oder sowas, wo es einfach grooved.
Wird gesagt, ne? Ich glaube, ich weiß auch, was damit gemeint ist.
Ja.
Ich denke immer so, ja, jeder hat sein eigenes Verständnis von Rhythmus und das Rhythmus von Verständnis von Bill Evans ist wahrscheinlich mittlerweile so auch Teil meiner musikalischen Sozialisation, dass ich das niemals in Frage stellen würde.
Ja.
Niemals.
Ja.
Also auch hier Explorations oder so, ne? Also wenn er da im gehobenen Tempo ja auch Israel abfeuert und so, für mich ist diese rhythmische Phrasierung total wichtig für Jazz-Stilbildung und so. Mhm. Ich würde niemals sagen, so, das hätte keine Daseinsberechtigung oder wäre nicht so rhythmisch nicht so gut wie irgendwas anderes. Das würde ich niemals sagen zu behaupten. Aber damals, klar, man kam von woanders. Es gab ja noch keinen Bill Evans.
Ja. Nee, natürlich. Und man muss natürlich auch sagen, da sind wir wieder bei Rays, die schwarzen Musiker, in deren Sozialisation in dieser Zeit ist wahnsinnig wichtig. Tatsächlich der Blues, der wirklich Teil der musikalischen Sozialisation ist. Diese Gospelkirchen und sowas. Mhm. Und als weißer Musiker eher der klassische Klavierunterricht, eher so ein bisschen das Europäische und so. Ich würde mich überhaupt nicht dazu hinreißen lassen, dass irgendwie in einem Blindtest man da irgendwie irgendwas hören würde zwischen, also wenn sie die Hautfarbe von Gary Mulligan am Spiel raushören würde. Aber es gibt dann doch so einen Überhang an weißen Musikern, die da eher aus einer anderen Tradition kommen, sage ich mal, in ihrer Sozialisation. Genau.
Wir sind schon wieder abgeschwoffen.
Ja.
Wir wollten eigentlich über Dave Brubeck
reden. Und über Paul Desmond jetzt vor allen Dingen.
Ja.
Weil der ist für mich, den finde ich ganz interessant, das ist ja der Erfinder des Fahrschuh-Jazz, kann man das so sagen?
Ja,
oder auf der Etablierer.
Also das frage ich mich beim Cool-Jazz sowieso.
Mich fasziniert das wirklich. diese Aufnahmen. Es ist so soft.
Ja, ja. Aber das ist irgendwie, jetzt hast du den Begriff benutzt, ne? Ja. Fahrstuhl-Jazz und so. Das frage ich mich beim Cool-Jazz sowieso. Ist das vielleicht so, ist das vielleicht sowas wie der Ursprung dieses doch abwertend inflationär oft benutzten Begriff für Jazzmusik? Kommt der vielleicht aus dem Cool-Jazz, dass man so das Gefühl hat, ja, das ist etwas für den Hintergrund. Also Paul Desmonds Alben weisen wirklich extrem darauf hin. Also durch die eingeschränkte Dynamik in diesen Aufnahmen und so. Ich erkläre mir auch die Marktkonformität dadurch. Ja. Ne? Also es schlägt nie aus. Es hat keine hohen dynamischen Bögen. Es hat keine überemotionalen Ausbrüche, so, sondern es lässt sich gut auf einer Lautstärke im Hintergrund laufen lassen. Und man denkt so, oh, gute Atmosphäre, gute Stimmung, alles schön.
Ja.
So.
Aber es geht nie ab.
Aber es geht nie ab. Und es ist tatsächlich dann, auch wenn du hinhörst, relativ langweilig. Das gilt nicht für Cool Jazz im Allgemeinen. Nein. Also wenn man sich so Chet Baker-Alben anhört oder auch Stan Getz, das sind ja schon durchaus Dinge, die im Hintergrund funktionieren, aber auch im Vordergrund.
Genau. Das ist ja was du mal aufgemacht hast. Das finde ich auch eine sehr gute Art, so Musik, auch softe Musik zu bewerten. Also eine Musik, die gut im Hintergrund funktioniert, ist nicht deswegen irgendwie minderwertig, wenn sie auch im Vordergrund funktioniert.
Ja.
Und das finde ich tatsächlich ganz wichtig, wenn man oft auch, glaube ich, den Fehler macht, so diese ganzen soften Musiken, die auch oft ja eine Gegenreaktion sind auf laute Musiken, die irgendwie so abzutun als weniger progressiv.
Ja.
Also da gibt es sicherlich auch eine ganz starke kommerzielle Komponente bei diesem coolen Sound. Aber das sind die 50er Jahre, da war, glaube ich, so Existenzialismus war hoch im Kurs. Sartre und Camus lesen, Rollkragenpullis und dicke Brillen tragen. Und man war so ein bisschen verkopft und alles war so ein bisschen intellektuell. Und das war, glaube ich, auch, ja, das war auch Mode, oder? Also Zeitgeist.
Da frage ich mich aber jetzt, gilt das für den Cool Jazz? Weil diese Marktorientierung, die sich dann ja also in den Absätzen widerspiegelt und auch in der Gestaltung dieser Platten und so. Also vielleicht ist ja L.A. genau das Umfeld, wo man viel mehr auf solche Ideen kommt. Mensch, oh, das lässt sich verkaufen.
Ja.
Ist ja geil. Jetzt mache ich noch mal eine Platte mit Simon und Garfunkel Songs.
Ja, also da sind wir schon weit in den 60ern. Aber das müssen wir auch noch mal sagen. Es gibt eine Platte tatsächlich von Paul Desmond, wo er Simon und Garfunkel Songs spielt. Also später, es ist nicht mehr 50er, da sind wir schon über die heiße Phase hinaus. Und das ist, und es gibt eine wahnsinnig geniale Obla-Di-Obla-Da-Version.
Ja, genau, es gibt Obla-Di-Obla-Da und so. Und er spielt auch Folk-Songs, so Greensleeves und so.
Ja, es ist super. Also, aber das ist wirklich, das ist genau dieser Stehempfang, Sektchen, Sonnenschein, Jazz-Sound, den man sich vorstellt.
Ja, man, also wanzt sich ja schon an so ein Publikum ran, das sowieso quasi so was ich pop-orientiert eigentlich mittlerweile wahrscheinlich ist und sagt so, hier, pass auf, da können wir auch noch was bieten.
Ja.
Also auch in der Jazzwelt sind wir nicht komplett abgehangen. Wir spielen auch ein bisschen Simon und Garfunkel.
Ja, Wahnsinn. Ja. Aber ich muss ja sagen, du hast ja wahrscheinlich auch schon mal so eine Jazzmucke gespielt. Also wie ein musikalisches Gelegenheitsgeschäft für Jazzmusiker, nämlich auf Veranstaltungen im Hintergrund Jazz zu spielen.
Ja.
Das heißt ja oft, die klitzekleinen Besen werden rausgeholt. Das heißt nicht so laut.
Nicht so dynamisch, bitte.
Nicht so dynamisch. Ja. Und dafür ist der Cool Jazz ja die absolute Blaupause.
Ja.
Also diese Art Cool Jazz. Also Paul Desmond ist der absolute Archetyp von so einem Muckenjazz für mich. Neben vielleicht Stan Getz noch, über den wir bestimmt auch gleich sprechen. Finde ich Wahnsinn. Ich möchte jetzt einmal kurz das Rätsel lösen. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit zurückgehalten, warum Paul Desmond in seinen Soloaufnahmen kein Klavier, sondern eine Gitarre benutzt. Es gibt nämlich noch einen anderen Grund.
Okay, ja, bin ich gespannt.
So, Paul Desmond ist wahnsinnig erfolgreich als Teil des Dave Brubeck Quartetts und unterschreibt dann irgendwann einen Plattenvertrag, um Soloaufnahmen zu machen. Dave Brubeck, der wiederum Paul Desmond auch nicht zu knapp an seinem Erfolg partizipieren lässt, vertraglich, lässt sich von Paul Desmond in den Vertrag reinschreiben, dass er keine Aufnahmen mit einem anderen Pianisten machen wird.
Echt?
Um die Marke Dave Brubeck Quartett nicht zu verwässern.
Ach, krass.
Und deswegen kommt Jim Hall ins Spiel.
Ah. Also Paul Desmond darf gar keinen anderen Pianisten mehr fragen.
Er darf, er muss, also wahrscheinlich irgendwann hört das auf, aber jetzt bei diesen ersten Platten ist es so, er ist vertraglich.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Aber da sieht man schon, ne, gehen, also.
Ja, doch, Geld, ist klar, ja, klar.
Es spielt Geld eine Rolle, Vermarktung eine Rolle, wir sind in L.A., wir sind nah am Hollywood, also irgendwie sind das so alles Dinge. Keine Ahnung, hast du die mal aus diesen Geschichtsschreibungen in New York gehört oder so? Also ich hatte das Gefühl, da spielen immer alle mit allen und alle durften alles und so.
Ja, wenn Geld im Spiel ist, genau. Ja. Vielleicht reden wir noch mal kurz über L.A. In Los Angeles, also quasi dann diese Hochburg des West Coast Jazz.
Ja.
Wo auch Chico Hamilton und Stan Kentons Band, Woody Herman sind auch zu nennen, alle so ihre Homebase haben. Jimmy Joufré, das sind alles Leute, die sind assoziiert mit Los Angeles. L.A. war lange Zeit absolute Jazzwüste. Das heißt also in den 40ern, wenn eine Band von der East Coast nach L.A. kam, gab es da gar nicht so viel Interesse, weil in L.A. gab es sehr lange, war der angesagte Jazz bis in die 40er Dixieland Jazz.
Ah, ja,
also okay. Und auch Dixie Revival Bands.
Ja.
Orson Welles hatte eine Radioshow in L.A., wo er ganz super gerne immer Kid Ory Platten gespielt hat. Die Los Angelesianer haben Dixieland Jazz geliebt und waren aber ganz spät dran.
Ja.
Was dann allerdings passiert in L.A. ist, Hollywood etabliert sich. Und es gibt plötzlich Jobs ohne Ende.
Und es ist ja für die Identitätsbildung der Los Angelerer vielleicht auch da nicht schlecht, dass sie so ein eigenes Ding bekommen.
Genau.
So. Allerdings habe ich da gelesen, ne, es gab dann diese paar Jahre, wo Gary Mulligan dann dahin zog und irgendwie man das Gefühl hatte, Mensch, das ist ja jetzt irgendwie eine coole Sache, wir haben hier unser eigenes Ding irgendwie gefunden und so und das strahlt auch nach außen, ist kommerziell erfolgreich und galt sogar ein paar Jahre als angesagt, als cool. So. Bis, und das schreibt Ashley Kahn wieder, und ich möchte das mit Vorbehalt sagen, weil ich glaube, der ist immer so ein bisschen auf Team Miles und so, dass Miles Davis extra nach L.A. gereist wird, und um diesem Treiben ein Ende zu bereiten und dort mit seinem Sextett halt da aufzuspielen. Und irgendwie, da steht es so drin, als wäre danach die Sache klar gewesen. Hardpop ist wieder mega cool.
Ja.
Und dieses L.A.-Ding irgendwie von gestern. So. Also trotzdem ist es natürlich immer noch kommerziell erfolgreich gewesen, aber da konnte es ja auch mit argumentieren. Ja, es ist halt der Mainstream, wenn ihr irgendwie den richtigen heißen Kram haben wollt, so haltet euch lieber wieder an uns, dann hat Miles mal aufgeräumt. Ja. So ist die Geschichtsschreibung aus der Richtung mit Vorbehalt.
Miles auch sehr erfolgreich da mit seinem Hardbop-Quintett. Genau, der Hardbop hat ja erstmal ein ähnliches Interesse wie der Cool Jazz, nämlich wir wollen wieder Arrangements, wir wollen nicht so komplizierte Themen spielen. Das machen wir dann mal in unserer Hardbop-Folge. Die Musiken sind sich gar nicht so unähnlich in ihrer Abkehr vom Bebop. Aber genau,
es ist auch in der Gestaltung, also in diesem ausgeglichenen Arrangements.
Ja, genau.
Das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Deswegen finde ich es ja so schwer. Ja. Ich hatte gerade irgendwie Idle Moments als Beispiel genommen. Ich weiß gar nicht, wem das jetzt zuzuordnen ist. Du meinst Modern Jazz Quartett, typischer Cool Jazz Vertreter.
Ja.
Weiß ich gar nicht.
Reden wir gleich auch nochmal drüber.
Ja.
Das ist, ich möchte mal kurz noch was zu L.A. sagen, um das klar zu machen. Also in L.A., es gab plötzlich Studiojobs ohne Ende. Also die große Zeit der Big Bands war vorbei, also wo in New York in den 20er, 30er Jahren wirklich man als Jazzmusiker auch mit nicht so, man muss auch gar nicht so gut sein, man hat wahrscheinlich schon irgendeinen Job entweder in einer Broadway-Band oder in einer Tanz-Big-Band bekommen. So in L.A. gibt es jetzt was Ähnliches, nämlich dass jeden Tag getrackt wird für Hollywood. Werbejingles, Fernsehen, Kinofilme, Jobs ohne Ende. Und jetzt schreibt hier der Hornist John Grass zu diesem Thema, fand ich ganz interessant. Man hat als Musiker hier in Los Angeles ein freieres Leben und kann sich besser entspannen. Zuerst einmal hat man mehr Platz. Wir haben alle unser eigenes Zuhause und es ist hier billiger, sich ein Haus zu kaufen, als Miete zu bezahlen. Das ist also das eine. Niemand nimmt dir deine Wohnung weg. Man hat hier als Musiker etwas von der Sicherheit, die Leute in anderen Berufen haben, und dadurch wird es einem leichter gemacht, schöpferisch tätig zu sein. Und wenn einer hier keine Arbeit hat, wird er nicht von Panik erfasst, wie es in New York passiert. Darüber hinaus können wir bei all diesem Raum, der zur Verfügung steht, in Ruhe auf unseren Instrumenten üben. Das ist in einer Wohnung in New York kaum möglich. Hier ist es auch deshalb anders als in New York, weil New York dir Angst einflößt. So geht es mir jedenfalls. Alles da oben ist so schwierig und bewegt sich so in Eile. In einem gewissen Sinne mag New York aufregender sein, aber ein Musiker wird dermaßen vom Existenzkampf in Anspruch genommen, dass er weniger Gelegenheit zum Experimentieren hat. Hot Take!
Ja, also, was ist der Hot Take?
Naja, er sagt halt, es kann in New York, also beziehungsweise es steht noch rund um dieses Zitat, es kann in L.A. besser Musik gemacht werden als Jazzmusiker, weil man zum Beispiel bessere Jobs hat, eine Sicherheit hat.
Ja.
Ja, und das Leben einfach schöner ist als Jazzmusiker in L.A. und das auch diese Musik prägt. Ja. Vielleicht ist die auch nicht so vom hört man da nicht so den Existenzkampf drin, wenn alles cool
also,
ist?
Also das genau, sowas, das, ja. das sowas, aber genau, es man kann es ja auch andersrum
sagen. Ja, ja, genau.
Also man kann ja auch sagen, so offensichtlich dadurch, dass alle so da relaxed und entspannt sind und irgendwie ihre Jobs haben und Geld verdienen können, gibt es vielleicht gar nicht so viel Progressives in der Musik
genau, dort ja, zu verorten. Genau, absolut, ja, genau, würde ich nämlich auch sagen. Man kann es genau umdrehen und auch sagen, ja, vielleicht ist es nämlich gerade dieser Existenzkampf in New York, der das so spannend macht.
Ja, andererseits, genau, kein andererseits. Ich will gar nicht.
Ja.
Richtig.
Richtig.
Genau. Ja, richtig. Ja.
Nochmal kurz das Modern Jazz Quartett. So, weil die Ausnahmen bestätigen die Regel, die größten Player im Bereich Cool Jazz oder Third Stream auch, ist eigentlich eine schwarze Band. Das Modern Jazz Quartett. Finde ich ganz interessant. Das Modern Jazz Quartett besteht anfangs noch Ray Brown und Kenny Clark an Schlagzeug und Bass, dann später Connie Kay und Perthy Heath an Bass und Schlagzeug, die auch beide mit Miles Sessions haben in New York. Und ganz wichtig, John Lewis am Klavier und Milt Jackson am Vibraphon. Interessant bei denen ist, die kommen alle aus der Dizzy Gillespie Big Band. Das sind alles richtige Bebopper, die es auch spielen, also, die konnten den Kram auch spielen.
Ja, für mich ist das auch klanglich nachvollziehbar.
Ja.
Also ich höre das auch. Ich höre doch viel mehr Blues auch in dieser Band und als so bei jetzt so einer Aufnahme von Chet Baker oder so. Wobei das Wort natürlich oder oft gesungen wird von Chet Baker, um darauf hinzuweisen, dass es irgendwie eine Rolle spielt, aber ich finde, ja, dass es irgendwie Blue ist, ja, aber, ja. aber also, ich finde es in der Musik nicht so nachvollziehbar.
Es gibt auch dieses Stück Beck's Groove. Das ist doch zum Beispiel ein absoluter Klassiker vom Modern Jazz Quartett. Ist natürlich ein Blues. Ja. Aber das Modern Jazz Quartett, sie sind schon angetreten zu sagen, wir machen jetzt hier Konzertmusik. Die haben sich die schärfsten Smokings angezogen und super leise gespielt.
Okay.
Und haben, wenn dann jemand gequasselt hat, dann haben sie halt aufgehört oder so leise weitergespielt, bis die Leute aufgehört haben zu reden. Also die sind schon angetreten, so einen ganz soften Jazz zu machen. Es gibt ganz viele Einflüsse von Klassik, speziell von Barock. Es gibt so ganz viel so kleine so Fugen, kanonartige Passagen. John Lewis, übrigens auch wie Miles Davis aus gutem Hause, hat halt auch diese europäische Ausbildung wie Miles Davis.
Ja, ja, genau. Und da kommt ja auch diese Einforderung her. Miles Davis ist ja auch, was das angeht, großer Vertreter dieser Einforderung für Aufmerksamkeit des Publikums.
Ja,
genau. Allein für die Musik. Ne?
Stimmt,
forderte im Jazzclub ein, dass das Publikum sollte diese Musik, also die Hochkultur in dieser Musik erkennen. So. Diese Haltung wurde eigentlich zur Norm, also des modernen Jazzmusikers.
Das habe ich gar noch nie so in Verbindung gebracht. Aber klar, ja. Und das kommt wahrscheinlich aus diesem europäischen. Ne?
Das kommt aus dem Klassik-Ding. Und das kennen wir bis heute, dieses Einfordern von bitte nehmt doch wahr, dass es hier alles ganz großartig ist und so. Und auch im Jazzclub, obwohl ihr jetzt irgendwie quasi alle besoffen seid, solltet ihr trotzdem bitte die Hochkultur hier wertschätzen. Und ich sage es immer wieder, man erkennt es immer wieder, man erkennt es auf Birdland-Sessions, wo wir auch schon mal jemanden dabei beobachtet hatten, wie er das Publikum beschimpft, weil er möchte, dass bitte hier Ruhe jetzt im Karton ist, damit zugehört
interessant,
wird.
Interessant, stimmt. Ja. Möglicherweise, also über Charlie Parker, also schreibt zum Beispiel Miles Davis in seiner Biografie, der macht dann zotige Witze zwischendurch oder lässt Luft aus einem Ballon, damit es klingt wie ein Pups, um das Publikum aufzuheitern. Es wird gesoffen und gefixt und gesabbelt und Hauptsache, es gibt irgendwie ein bisschen Action auf der Bühne. Das ist ein ganz anderes Verständnis. Und Miles Davis schämt sich ja auch in Grund und Boden über alles, was so nach Entertainment riecht. Louis Armstrong findet er total kacke.
Ganz schrecklich.
Wie heißt der? Cab Calloway
auch
findet
er
total
kacke. Cab Calloway. Auch Dizzy, obwohl er ihn musikalisch geliebt hat, aber dieses Clown-Spektakel, wie er es genannt hat, für das weiße Publikum, da sind wir auch wieder bei Race, ehrlich gesagt.
Ja, ja, klar, natürlich.
Es ging ihm auch darum, wahrscheinlich, dass er das Gefühl hatte, bei diesem Entertainment-Jazz ging es halt immer darum, den Weißen es irgendwie gerecht zu machen.
Ja.
So dass die halt quasi das Gefühl haben, sie erleben hier die wilden schwarzen Musiker und das wäre eine Form von authentischer Erfahrung. So. Und dem wollte er was entgegensetzen. So ein hochkultureller Habitus, den er natürlich dann auch wieder, da kommt natürlich auch irgendwie aus der Klassik.
Ja, ja, genau. Also ich bin mir gar nicht so sicher. Also ich verstehe, dass man das so sehen kann, dass also natürlich auch in der Tradition der Minstrel-Shows und das immer der Vorwurf des Onkel Toms, also der Schwarze, der den Clown für die Weißen macht, das kann ich total verstehen. Aber genau, also dieses das Einfordern des konzertanten Publikums ist ja was, was zum Beispiel in der Popmusik dann ja gar nicht stattgefunden hat später.
So, ja, Popmusik ist bis heute. Bis dann irgendwann die Specs angefangen hat zu schreiben.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber auch
da, ähnliche Haltung eigentlich dem gegenüber.
Ja. Aber ich meine, bis heute ist es, aber würde ich denken, als Popmusiker, es sei denn, man macht jetzt irgendwie wirklich so ganz leisen Folk, freut man sich ja eigentlich über ein Publikum, was tanzt und irgendwie mitfeiert. Und da ist vielleicht auch Lautstärke nicht so schlimm. Na gut, man hat natürlich auch den Schalldruck. Aber genau, gilt es, finde ich, aber auch nochmal zu hinterfragen, woher das kommt.
Ja.
Genau, aber das Modern Jazz Quartett auf jeden Fall. Super erfolgreich in Europa übrigens.
Ja,
also weil natürlich. Die natürlich genau das Publikum finden da. Und das Modern Jazz Quartett hat wirklich jahrzehntelang auch mit Pausen Musik gemacht zusammen. Also bis in die 90er. Und das Geile ist, das ist eine richtige Band. Also John Lewis war sozusagen der musikalische Direktor, der MD, ja. Also der so ein bisschen so guckt, was man spielt, Arrangements macht. Milt Jackson ist sozusagen der PR-Typ, der macht so die Interviews und die Außenwirkung. Percy Heath ist der Zahlmeister, der kümmert sich ums Geld im Modern Jazz Quartett. Und Connie Kay ist sozusagen der Tourmanager gewesen.
Ah, okay.
Interessant, oder? Also die hatten richtig schon relativ früh so eine Idee von Band. Ist doch ganz gut. Connie Kay übrigens, nochmal auch über dieses Race-Ding dazu sprechen. Connie Kay ist auch der Schlagzeuger auf den relevanten Paul Desmond Soloplatten.
Ah, okay.
Also es lässt sich dann nämlich beim genaueren Hinsehen eben doch nicht so ein ganz klares, die Weißen
machen. Eine Trennung auch aufmachen.
Nein, genau. Ja. Also die ist schon da und sie hat auch strukturelle Gründe. Ich glaube, das haben wir dargelegt, aber es ist jetzt nicht so einfach. Man kann nicht irgendwie das über einen Kamm brechen. Wie gesagt, man kann es nicht so verallgemeinern.
Ja. Okay.
Ja, da haben wir doch einige. Also,
ja.
Wir haben irgendwie Jimmy Joffre habe ich irgendwie immer noch nicht untergebracht. Ich glaube, also, und ich wollte eigentlich noch mal ein bisschen über Stan Getz reden, aber das machen wir vielleicht dann tatsächlich mal an anderer Stelle.
Ja.
Hast du noch was?
Gary Mulligan spielt aber übrigens auch irgendwann wieder so Themen von Chopin und so. Also ja. Da sind wir auch wieder von dieser Einfluss von Klassik auf den Cool Jazz kommt da auch zum Tragen. Aber auch wieder gleichzeitig irgendwie, es wird sofort so eine Art Hintergrundgestaltung wieder. Er singt nämlich natürlich das klischeehafteste aller romantischen Stücke, nämlich das E-Minor Prälude von Chopin. Willst du es intonieren?
Das ist interessanterweise ja sehr ähnlich wie von Tom Jobim dann das Stück How Insensitive, ne?
How Insensitive, genau.
Auch was dann später Stan Getz natürlich.
Ja, und auch ein Stück von Radiohead ist eigentlich ganz so. Ähnlich. Wie heißt es denn? For Film heißt es, glaube ich. Ist auf der
Exit Music for Film.
Exit Music, genau. Ja. Exit Music auf der Okay, Computer ist eigentlich komplett davon geklaut. Ja. Und Radiohead ja immer sehr empfindlich, wenn es darum geht, dass sie irgendwie beklaut werden. Aber die haben ganz schön geklaut auch.
Ja, natürlich.
Na, auf jeden Fall, Gary Mulligan spielt jedenfalls auch dieses Thema von Chopin, E-Minor, Prälude. Und tatsächlich wird es irgendwo auch mal aufgeführt von Serge Gainsbourg, glaube ich, der da einen Text drauf schreibt. Und dieses Weichmachen oder gefällig machen von klassischer Musik und so trotzdem den Einfluss irgendwie mit in diese Musik reinnehmend und so. Das ist irgendwie alles, was den Cool Jazz dann tatsächlich ja so ein bisschen umtreibt. Das kann man ja schon irgendwie absolut sagen und irgendwie auch mitbeschreibt. Und so.
Auch beim Modern Jazz Quintett wirklich auch total präsent. Die haben auch wahnsinnig viele Klassikbearbeitungen und so ein bisschen so Sachen, die so eine Suite-Form haben sollen oder die heißen dann irgendwie Fuge oder Blues in A Minor und so. Also da gibt es auch ganz klar immer so Verweise auf Klassik. Ich glaube, das ist halt auch der Zeitgeist. Also irgendwie, und das ist ja alles das, was uns an Jacques Lossier eingebrockt hat später.
Ja, naja.
Also.
Schrecklich.
Ja, klingt doch geil.
Also da habe ich schon auf jeden Fall sehr früh gehört, dass da irgendwas nicht richtig swingt.
Ja gut, aber jetzt nochmal vielleicht, um es auf eine heitere Note enden zu lassen, wie ist denn da jetzt der Link zur Neoklassik eigentlich? Hat das nicht alles irgendwie so ein bisschen, hat nicht so dieses Konzertant sein wollen?
Genau, wir hatten schon drüber geredet, über dieses Musik, die im Hintergrund gut funktioniert, im besten Falle auch im Vordergrund. Also das ist ja eigentlich wie Chilly Gonzales ja auch verteidigt hat lange Zeit, die Idee seiner Musik gewesen, als er damit angefangen hat. Er sieht sich, glaube ich, so ein bisschen als der Begründer dieses musikalischen Genres. Und hat sich dem aber abgewandt, weil er meinte, die Leute hatten nicht verstanden, dass es trotzdem Musik sein muss, die auch im Foreground funktionieren muss.
Ja.
Und wie gesagt, ich finde, Cool Jazz wird dem gerecht bei Aufnahmen wie Chet Baker und Stan Getz auf jeden Fall.
Ja.
Aber ganz bestimmt nicht bei Paul Desmond. Obwohl irgendwas daran ist auch geil, so, ne? Also, aber.
Ich find's ultra geil.
Ja.
Also, ich halte
es nur schwer. Man hält es nicht lange aus.
Ja, wollte ich eigentlich auch nochmal drüber reden, dass ich ja Jim Hall für den absolut den besten Gitarristen seiner Art halte.
Ja.
Aber mache ich auch wann anders. Also wie gesagt, paar Themen müssen wir irgendwann anders nochmal streifen. Jimmy Joufray, Jim Hall. Nein, was ich so ein bisschen meine ist, es scheint ja irgendwie im Zeitgeist zu sein, so ein bisschen so populäre Musik, die auch der West Coast bzw. Cool Jazz war, so ein bisschen aufzuwerten, so mit der Gravitas der europäischen Klassik. Und das ist irgendwie sehe ich da Parallelen in diesem Phänomen, dass ja auch die Neoklassik sich so ein bisschen versucht, so einen kulturellen Referenzraum zu geben, indem sie sich so bezieht oder so zitatweise, ob es jetzt in Vortrag oder Komposition, so ein bisschen was von der
oder der Benennung der Stücke.
Ja,
oder
so was, ne? Bei der Klassik zu holen. Da erleben wir hier bei West Coast Jazz und Cool Jazz was ganz Ähnliches, finde ich.
Ja, stimmt. Ja, es ist letztlich auf das Interesse eines Publikums zurückzuführen, das sich kulturell hochkulturell wahrnehmen möchte, aber da nicht zu viel Aufwand betreiben möchte.
Ja.
So jetzt. Also das soll irgendwie nebenbei reinfahren und man soll trotzdem sich denken so, ach Mensch, da habe ich was Hochkulturelles irgendwie konsumiert, so ein Kulturprodukt, ein hochkulturelles Kulturprodukt konsumiert und es hat mir sogar gefallen.
Ja. Genau, ja, das ist der Trick, genau.
Ja.
Man hört eigentlich was ganz Gefälliges, schreibt aber Klassik drauf und alle Leute
Komposition,
denken, alle Leute denken, wow, bin ich hat doch ein kleiner Schlaufuchs, dass mir das so gut reingeht.
Ja, das hat mich sogar wirklich berührt.
Ja, das ist
stimmt.
Sehr gut. Ja, Mensch, es ist da doch zu riesig alles, leider. Aber genau. Wann anders geht's weiter mit dem Cool Jazz und mit anderen Jazzformen?
Ja.
Sagt uns mal bitte, wie spannend findet ihr diese völlig wirren, verrückte Professor Jazz History-Folgen und was wollt ihr gerne hören? Habt ihr ein anderes historisches Thema, was ihr gerne mal aufgearbeitet haben wollt? Muss auch nicht Jazz sein und was wollt ihr noch so an Themen haben?
Ja, das interessiert uns wirklich und ist auch wirklich sehr inspirierend. Also wir haben schon viel dadurch aufgenommen und nachgedacht und halt auch wirklich verwerten können und ich hoffe, also es kommt euch zugute, ne?
Ja, ja. Also das Interessante ist ja, das Geniale an diesem Podcast ist ja, der Hauptmotor, hier Sachen zu machen, ist ja wirklich, dass, das ist natürlich so eine Art Therapie für uns beide, so ein wöchentlicher Check-in, wo wir Musikertherapie machen. Es ist aber auch wirklich, wir reden über Cool Jazz, weil uns das interessiert.
Ja.
Also jetzt anders als, wir sind jetzt gar nicht am, wir gehen irgendwie davon aus, dass wenn wir es interessant finden, dass ihr es dann auch interessant findet.
Ja, es sieht ja aber auch so aus. Also, am erfolgreichsten, am meisten geklickt wurde allerdings das Kanzlerballett.
Ja, das Kanzlerballett. Gut, das war natürlich auch Clickbaity ohne Ende. Aber ja. Gut, aber vielen Dank da nochmal. Aber ja, also würde mich mal interessieren. Also ich merke nur wirklich, dass ich kipp dann rein in dieses Rabbit Hole und finde es dann selber gut.
Ja, wir haben für die ACM-Folge ja auch reichhaltig Rückmeldungen bekommen. Es ist halt so, ich glaube, unser Publikum teilt sich so ein bisschen auf, unsere Hörerschaft teilt sich so ein bisschen auf in die Leute, die halt da vielleicht tatsächlich denken so, oh, sie können da was lernen, so. Und dann gibt's natürlich die ganzen Jazzstudenten, die das alles schon tausendmal gehört haben und irgendwie dann ein Gefühl für haben und sich denken, sie würden eigentlich lieber wissen, was in so einem täglichen Musikerleben dann so die Gedanken sind, mit denen man sich so fürs alltägliche Musikleben irgendwie so mit auseinandersetzt und so. Also ich glaube, da gibt es so zwei Strömungen an Hörerschaft bei uns. Und es geht natürlich darum, beide zu bedienen. Aber genau, also irgendwie es musste mal sein, jetzt Cool Jazz. Und gesagt, es gibt eben offensichtlich da auch Leute, die da noch viel rausholen können.
Ja.
Und wie gesagt, wir sind bei beiden gern dabei.
Ja, genau. Ja. Also, dann würde ich sagen, die Achtel swingen ganz langsam und cool.
Ja.
Und die Grüße auch.
Ja, ich fahre jetzt ein bisschen runter. Ich glaube, ich mache es jetzt cool. Machen wir was Cooles zu essen jetzt.
Ja, ich werde mir jetzt auch erstmal einen schönen ein Spritzgetränk machen und setze mich nochmal eine Runde an den Strand. Ja, und höre Paul Desmond.
Ja, super.
Ja.
The thrill is gone.
Also, dann, tschüss, ciao, später, gut. Bye bye.